Ja, bitte.
Ja, bin ich hier richtig?
Ja, richtig wofür, bitte?
Ich suche.
Mhm.
Haben Sie das?
Wie bitte?
Ich suche. Ich sehe schon, hier sind Regale aufgestellt, nicht wahr? Billy. Hallo Billy. Ich bin der Bolli. Hallo.
Mhm.
Und ich suche für meine Frau.
Ja. Was denn?
Was ganz, also aus der Kindheit von ihr. Mhm. Haben Sie da was da?
Ja, es kommt drauf an. Wofür interessiert sich denn Ihre Frau?
Ja, für Kindheit.
Mhm.
Mhm. Mhm.
Ja, da hätte ich zum Beispiel das hier, wenn Sie mal gucken. Das ist eine Kindheit aus Polen, eine polnische Landkindheit ist das. Ah. Gefällt Ihnen das?
Ja, schön, auch mit dem Emaille dran.
Das, ja.
Hält auch was aus? Kann ich da Gabeln drin verwenden,
Metallgabeln? Naja, dafür ist es nicht gedacht, aber das ist sehr robust, das okay. Ist Qualitätsarbeit.
Kriegt Garantie für 80 Jahre drauf.
Bestimmt. Zwei Jahre,
zwei,
das okay. Ist ganz normal. Oder wenn Ihnen das nicht so gefällt, dann hätte ich hier so eine schwedische Kindheit.
Oh ja, robust, ich sehe schon, aus Massivholz ist die.
Mhm.
Ja, das ist ja schön.
Ja.
Das gefällt mir, das sagt mir zu. Und ist die transportabel, wenn ich mal weg muss? Ich bin oft unterwegs, müssen Sie wissen.
Wo sind Sie da?
Ja, in Schweden zum Beispiel.
Was machen Sie da?
Ja, ich bin Musiker.
Mhm.
Ich bin Musiker und dort arbeite ich in einer Bar in Schweden.
Geht es wieder
mit, ja, es geht
mit dem
wieder.
Reisen?
Naja, es geht, man kann arbeiten, es kommt halt keiner rein.
Was ist das für eine Bar?
Es ist eine Bar in Oslo.
In Oslo?
Ja.
In Schweden.
In Oslo, in Schweden.
In Oslo.
In Oslo. Und da treffen sich so, das ist eine für die Diaspora, für die Deutsche.
Ja.
Dort trifft man sich zum Tatort gucken jeden Sonntag.
Und dann gibt's, ach, das ist ja interessant.
Eisbein gibt es dazu.
Aber ist es die gleiche Zeitzone eigentlich? Können Sie da auf Twitter dann zum Beispiel die Gags mitlesen oder selber mitgaggen? Oder ist es eine andere Zeitzone als in Deutschland? Ich kenne mich da nicht so aus in Schweden.
Ich kenne mich auch nur in Oslo, in der Diaspora aus. Und wir rechnen mit der...
In Oslo, in Schweden,
wir rechnen mit der Deutsch-Diaspora-Timezone.
Mhm.
DDZ.
Aber Sie wollen jetzt die Kindheit mitnehmen nach Schweden.
Ja,
ich dachte, es ist für Ihre Frau.
Ja, die möchte ich ja auch mitnehmen.
Ach so.
Und dann soll sie sich daheim fühlen. Deswegen ist eine schwedische Kindheit vielleicht ganz gut, damit sie sich dann zu Hause erinnert, wenn wir
verstehe.
In Oslo sind.
Ist Ihre Frau Schwedin?
Nein, die ist Finnin.
Die ist Finnin, aber ja. Sie hatte eine Kindheit in Schweden? Oder?
Nö, in Polen. Aber das ist gut. Ich nehme die schwedische Kindheit. Bitte drei davon einpacken.
Gleich drei?
Ja.
Haben Sie drei Frauen?
Meine Frau ist groß. So, und jetzt möchte ich was hören. Haben Sie was da?
Das ist eigentlich, ja, ich will sowas hören. Was ist das für eine Frage?
Ich bin langweilig geworden unter der Unterhaltung. Haben Sie was da, was wir jetzt noch vielleicht zusammen
machen können? Ja, ich habe schon was da, was ich Ihnen vorspielen kann.
Sehen Sie, Sie haben
aber
ja
das gehört zu der portugiesischen Kindheit.
Okay, ist ja...
Die müssen Sie auch nehmen. Wenn ich es anspiele, dann müssen Sie es auch nehmen.
Ja, muss ich dazu Brasilianisch erst lernen?
Also wollen Sie es jetzt? Ich mache Ihnen das jetzt auf.
Ja, ist gut.
Ja?
Ja, ich bezahle es auch.
Ich breche das jetzt an.
Ja.
Da müssen Sie es aber bezahlen.
Ja, mache ich ja!
Das macht 800 Euro.
Bitteschön.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Literatur.
Nice interpretiert.
Nice. Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Ja, herzlich willkommen zu Eisenbart und Meisendraht heute am Sonntag im Oktober. Es ist 16 Uhr, Sie hören die 95,8 auf Radio Z. Und mein Name ist Professor Dr. Hartmut Eisenbart. Ich bin promoviert, ich bin aber auch schon emeritiert, ich bin emigriert. Oh, was ist denn hier los? Moment mal. Was ist denn das? Das ist eine Rückkopplung. Also sowas. Ja, Frau Meisendraht, machen Sie das?
Ja.
Was soll das?
Ich sammle Frequenzen.
Aber hier, das ist sehr 8, unangenehm.
97, 9.
Das ist doch nicht der Remix.
83, 10, A. So zum Beispiel.
Hallo. Das war letzte Sendung mit Remix.
Wir beide, Eisenbart und ich, Magdalena Meisendraht, wir stürzen uns hinein in den Pilzkorb der Literatur und sammeln ein paar Eindrücke ein.
Ja, genau.
Ja.
Und wir werden darüber sprechen, ob's das gibt und ob wir davon schon mal gehört haben. Und ob das in ist. Wir sind ja für Sie das Trendmagazin auf Radio Z. Wir sind nicht nur für die Literatur zuständig. Frau Meisendraht, haben Sie eigentlich diesen flotten Remix gehört von unserer Remix-Sendung?
Als ich in die Redaktion hinein bin, da haben Sie gerade mit so einem verstohlenen Blick den Podcast erst auf Hochladen gestellt.
Ja, das ist...
Insofern, wie hätte ich in den letzten 2 Minuten...
Das müssen Sie nicht jetzt ausplaudern.
Sie waren verantwortlich für Web- und Online-Content-Creations und Listicles.
Das muss nicht sein. Das
aber
ist jetzt gemein.
Den Listicle, den Sie schreiben wollten, den habe ich noch nicht gesehen.
Auch
zum Thema Sammeln.
Wir haben auf... Ach so, haben Sie nicht gesehen? Was meinen Sie?
Ein Listicle.
Listicle.
Das ist ein neues...
Franz List?
Nein, Listicle. Das ist ein Sammelartikel mit Nummern dran.
Ja.
Das hat man heute so im Online- und Web...
Ah ja, im Buzzfeed.
Ja, richtig.
Huffington Post.
Ein Listicle.
Listicle. Und das sind dann immer Bilder und da steht dann dabei, erstens, das hätte er lieber nicht machen sollen.
Ja, 10 Dinge, die Sie...
nicht machen sollen.
Ja, zum Beispiel.
Zum Beispiel... betrunken Autofahren, sollten Sie nicht mal, Nummer 1.
Ja, haben Sie Ihr Due Diligence nicht getan?
Ja, wir werden im Laufe dieser Sendung diese Liste...
Wir wollen ja jünger werden bei Radio Z.
Ja,
und,
ihr könnt jünger werden. Kennen Sie das noch von der Übersetzung von Latoya Jackson?
Das klingt wie ein Titel von Tokotronik.
Ja, nee, das ist von Latoya Jackson, da war sie am Semperopernball 2007 oder so, weiß nicht, wann Jackson gestorben ist. Und da hat sie den Preis für ihn angenommen und hat über... Und hat,
für Samuel Jackson?
Ja, nein, für ihren Bruder, Michael Jackson.
Ach so.
Und sie hat den Preis angenommen, hat Englisch geredet, weil sie kann das gut.
Ja.
Und dann hat vom MDR der Übersetzer ist krank geworden wahrscheinlich. Und dann hat einer gesagt, einen Moment, ich kann doch auch ein bisschen Englisch.
Ja.
Und der hat dann übersetzt, dass ihr könnt auch jünger werden. Ihr könnt noch jünger werden, hat er gesagt. Hat sie nicht gesagt.
Das ist ja fast schon poetisch. Wie
das
gesagt.
Kann man
ich stelle mir da so einen Indie-Song vor,
ja,
wo dann über die verlorene Kindheit gesungen wird und dann sagt das lyrische Ich aber, wir können noch jünger werden.
Ja.
Wir hätten noch jünger werden können.
So jung auch. Kommen wir nicht mehr zusammen.
Oder wir werden noch jünger geworden werden sein.
Naja, das ist jetzt, das führt zu weit, finde ich. Plusquamperfekt ist eigentlich schon genug.
Ja,
das okay. Mehr müssen wir nicht ausdrücken können. Das eine ist auch noch gut, da sagt sie, meine Mutter würde schreien, weil sie so gerührt ist, würde
wegen
sie schreien.
Geburt, wegen der Geburt wahrscheinlich.
Genau,
weil sie
richtig
so jung geworden ist, dass sie wieder bei der Geburt rausgekommen ist.
Ja.
Da ergibt das alles Sinn. Ich weiß gar nicht, warum Sie jetzt uns vollschwafeln. Wir haben
weil YouTube ist ja auch, hat auch was mit Sammeln zu tun.
Ja, Naja, ja, ist eine Liste.
Ist ein naja,
YouTube
das ist
ein Listicle.
Alle sammeln ihre liebsten Videos auf einer Plattform. Das ist schon sehr gut. Darüber werden wir vielleicht heute auch noch sprechen.
Digitales Sammeln.
Genau, über Internet und so Sachen. Sie haben einen Text aus dem Internet mitgebracht.
Ja, ich habe einen Freund gefunden im Internet. Einen, man könnte fast schon sagen, Seelenverwandten.
Den Minusmensch.
Der Merzmensch.
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 So, habe ich mich verliebt.
Und der hat sich gedacht, warum soll ich eigentlich noch selber schreiben? Wir haben ja künstliche Intelligenz. Aha. Und er schreibt der künstlichen Intelligenz Briefe und sagt, schreib Texte zu Themen.
Ist das jetzt Remix?
Das ist kein Remix, das ist Sammeln. Aber
es funktioniert so.
Sie füttern
das Internet mit Informationen richtig. Und dann Remix.
Mit Listicles zum Beispiel.
Listicles.
Und dann kommt GPT-3. Das ist ein Sprachmodell und macht Texte drauf.
Von Star Wars.
Lassen Sie doch mal einfach auf sich wirken.
Welchen wollen Sie denn hören?
Ich will den kritischen Text. Also der Herr Merzmensch hat dann gesagt, schreib mir einen kritischen Text zum Thema Sammeln. Und das kam dabei raus.
Das finde ich sehr interessant. Ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen hier, bitteschön.
In jedem Menschen steckt etwas komplett anderes. In manchen Menschen ist es eine Vorliebe für bestimmte Autos, in anderen steckt die Liebe zu bestimmten Vögeln, und wieder andere Menschen haben einen Sinn für die ganz besondere Art des Sammelns. Es gibt Sammler, die ihre Sammelleidenschaft professionell ausleben. Das heißt, sie verdienen sogar ihr Geld damit, dass sie ihr Hobby konsequent betreiben. Es gibt Menschen, die entwickeln ihre Sammelleidenschaft zu einem kleinen Beruf. Es gibt welche, die sind nur an der Sammlung von Briefmarken interessiert. Ein anderer ist der Sammler von Schuhen, und es gibt noch viele andere. Die Sammelleidenschaft ist so unterschiedlich wie die Menschen selbst. Auch in meinem Freundeskreis kenne ich einige, die in diese Schublade fallen. Ich persönlich habe noch nie die Eigenschaft, irgendetwas zu sammeln, und ich glaube, dass ich auch nie die Sammelleidenschaft entwickeln werde. Und ich denke, es ist auch für die Einzelnen gesünder, sich nicht jeden Tag um ein einziges Sammlerstück zu kümmern.
Ja. Erklärt von einem Computer, was das Sammeln ist.
Ja, hat auch von ihren FreundInnen gesprochen.
Dass, ja, von meinen, ja.
Dass die auch da sind und dass die Sachen sammeln.
Ja.
Finde ich sehr interessant.
Sammeln, nicht wahr? Jetzt schauen wir uns mal die Etymologie an, wie immer. Also
ja.
Die Wortherkunft.
Ja.
Mittelhochdeutsch sammeln. Sammeln.
Sammeln.
Sammeln. Althochdeutsch sammanen.
Ja. Und das heißt so viel wie
Germanisch,
sammeln.
Germanisch Sternchen. Samen-O.
Was ist
sammeln.
Das?
Sammeln. Belegt seit dem 8. Jahrhundert. Heißt sammeln.
Heißt so viel wie sammeln.
Ja.
Das ist sehr interessant, Frau Meisendraht, dass das von dem Wort sammeln kommt.
Ja, und da sehen Sie, man kann nicht tiefer buddeln, denn die Wurzeln, die Menschheit selber sammelt ja. Ich weiß nicht, ob Sie das Wort Jäger und Sammler schon mal gehört haben.
Habe ich schon mal gehört.
Wir als Menschen... Es ist ein grundmenschliches Bedürfnis, das Sammeln.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch, weil man sich denkt, wenn ich jetzt ganz viel sammle, dann denken die anderen Leute, dass ich sehr fleißig bin.
Ja, und auch viel habe, nicht wahr? Es ist ja dann auch so.
Ja, reich bin.
Sie sammeln zum Beispiel, wenn der prähistorische
Status.
Mensch, nicht wahr, gerade in der Höhle hockt.
Ja.
Und einer hat zum Beispiel eine Sammlung von Polsterstühlen.
Ja.
Dann hat der das bequemer als die anderen. Die müssen auf dem Höhlenboden sitzen. Deswegen heißt das ja auch Jäger und Sammler.
Jäger und Sammler.
Weil die Antiquitäten gesammelt haben.
Und die haben dann aber auch aufpassen müssen, dass die Sachen nicht verschimmeln in der Höhle. Weil mit Luftfeuchtigkeit, Sie wissen schon.
Ja, und dann hat eben der andere neben ihm hat vielleicht eine Dehydrierungsanlagensammlung.
Ja, und Und dann geht er aber rüber mit der Keule und haut ihn kaputt und holt sich die Maschine ab.
Oder man tauscht einen Dehydrierungsapparat gegen einen Polsterstuhl. Und so entstand auch das Tauschgeschäft. Ich war Sammeln hat ja auch viel mit Tauschen zu tun.
Das stimmt.
Wir hatten es in der Wirtschaftssendung, als es um die Ursprünge des Geldes geht.
Ja.
Muscheln.
Die Kauri.
Kauri-Muscheln, die man erst sammelt, um sie dann als Währung zu verwenden. Bitteschön. Da haben Sie es doch.
Ja, genau so ist es nämlich.
Bären
und wer viele Muscheln essen. Hat, der hat dann auch viel Geld.
Richtig. Und so sehen Sie, dass die Ursprünge der Ökonomie ja schon darauf hindeuten, dass es da ums Sammeln geht beim Menschsein als solches, nicht wahr?
Ich glaube, wir sind schon ziemlich weit. Ich glaube, wir können jetzt die Texte abfeuern und dann gehen wir nach Hause.
Naja, so einfach ist das aber nicht, Herr Eisenbart.
Das stimmt.
Haben Sie noch, aber trotzdem noch einen Text? Wir haben einen bunten Strauß an Texten eingesendet bekommen.
Habe ich. Ein Text von Franz Walser.
Naja, ist doch was.
Ich habe einen Kronleuchter, der ist so hässlich, dass es wieder toll ist. Ich habe zwei Lieblingshandtücher, beide von IKEA, und zwei Lieblingsstrandtücher, beide von meiner Kindheit. Ich habe drei selbstgestrickte Mützen, die sind so schön, dass ich gerne eine von diesen AutorInnen wäre, die so malerisch umschreiben können. Ich habe vier Kletterhosen. Eine davon, die schöne lilane, die hat ein Loch am linken Knie, das ist so groß, das ist eher ein Loch mit etwas Hose drumherum. Ich habe, apropos Hosen, fünf kurze und sechs lange. Zuerst die kurzen, eine zum Klettern und Schwimmen, eine nur zum Schwimmen und zwei, die ich nicht unbedingt dreckig oder nass machen will. Jetzt die langen, zwei Jeans, eine schöne, eine sehr gebrauchte, zwei schicke Chinos und zwei Jogginghosen. Meine sieben Pullover haben alle eine Kapuze, bis auf einen. Das tut mir etwas leid, weil ich den deswegen fast nie trage, weil ich recht oft eine Kapuze brauche. Nicht, weil mir ständig kalt ist. Für solche Fälle habe ich ja drei selbstgestrickte Mützen. Nein, ich brauche die Kapuzen, um meinen Kopf vor der Welt oder die Welt vor meinem Kopf zu verstecken. Ich habe allerhöchstens acht Paar Socken ohne Löcher. Und obwohl ich ständig neue kaufe, habe ich nur neun Unterhosen. Ich verstehe das nicht, aber so ist die Realität beschaffen. Manches bleibt unerklärlich, deswegen glauben so viele ja auch an eine Gottheit. Ich bekomme alle drei Monate ein Rezept verschrieben und habe dann 10 Blister mit je 10 Tabletten Antidepressiva. Die reichen dann wieder für 100 Tage. Mathematisch geht das nicht ganz auf, aber es scheint da gewisse Spielräume zu geben, so wie bei einem linksbündigen Text. Da hört ja auch nicht jede Zeile auf der gleichen Höhe auf. Ich habe ganz oft Lust, mit irgendetwas anzufangen. Einen Text zu schreiben zum Beispiel mit einem roten Faden. Der geht mir dann hin und wieder unterwegs verloren und mit dem Faden verliere ich zuerst die Geduld, dann das Ziel aus den Augen und am Ende habe ich dann ein Fragment. Na gut, das hatte Goethe auch. Ähnlich ist es mit dem Schreiben von Rechnungen. Dafür bekomme ich am Ende ja sogar Geld und dann habe ich wieder etwas anderes, nämlich einen positiven Kontostand. Aber in der Regel habe ich drei Wochen lang eine ungeöffnete Mail im Posteingang, in der steht, du wolltest mir noch die Rechnung schicken? Andere Selbstständige beneiden mich dafür, dass meine KlientInnen mir hinterherlaufen und nicht andersrum. Ich beneide mich nicht. Ich habe eine ordentliche Portion Selbstmitleid und als Beilage Zweifel, ob ich Selbstmitleid haben darf. Ich habe 11 Sticker auf meinem Schreibtisch für das Panini-Sammelalbum zur EM 2020, die dann 2021 stattgefunden hat und seit einiger Zeit vorbei ist. Ich werde die Sticker nicht mehr einkleben. Es fehlen mir zu viele, um die Sammlung vollzukriegen. Und irgendwie erinnert mich diese klebrige Unvollkommenheit an die Farbe des Fadens, der um diesen Text geschnürt ist. Ich habe einen durchschnittlichen Verbrauch von 12 Zigaretten am Tag und es wäre sehr vernünftig, diese Zahl eines Tages auf 0 zu reduzieren. Aber ich habe da auch noch ein überwundenes Alkoholproblem und eine recht fundamentale Frage, nämlich wie viel Kaffeepulver muss ich im Haus haben, um weder über den Spaß am Trinken, die Entspannung beim Rauchen oder das Elend der Welt nachdenken zu müssen. Ich habe locker 13 Lieblingsbands, 14 Lieblingslieder und 15 Tage ohne depressiven Schub. Das letzte klingt für meinen Geschmack viel zu melodramatisch, aber es ist etwas, wovon ich sonst nicht so viel habe. Ein Rekord.
Was mir eingefallen ist bei diesem Text,
ja.
Der ja von Franz Walser war.
Ja.
Und sehr gut.
Ja.
Wo er sagt, was er alles hat.
Ja.
Das Sammeln finde ich auch immer mit Kritisieren einhergeht. Dass man quasi die Sachen, die man gesammelt hat, dann vergleicht
ja.
und sortiert. Also sortieren ist finde ich, auch immer sehr nah am Sammeln dran. Ja, und weil man möchte ja auch einen Überblick behalten. Man möchte nicht alles, wie sag ich mal, die Ludolfs alles auf einen Haufen werfen. Und man hat es vielleicht im Kopf, was man hat. Aber man sieht es ja nicht, man hat keinen Überblick. Deswegen ist Sortieren auch immer
wichtig. Ja, es ist ein wichtiger Aspekt des Sammelns, also sortieren und auch Rollen zuweisen.
Ja.
Nicht wahr? Auch ein- und ausschließen. Nicht wahr? Sie können ja auch sich bewusst entscheiden, etwas nicht in Ihre Sammlung aufzunehmen.
Ja.
Das heißt, Sie müssen eine Kategorisierung vornehmen und dann auch noch eine Auswahl treffen.
Ja.
Und deswegen hat das auch was Autoritäres an sich. Also etwas... Sie ordnen sich selbst auch zu den Gegenständen aus, nicht wahr? Sie sind der König ihrer Sammlung, der Gott der Sammlung, nicht wahr? Und sie werden unter Umständen sogar Zeichenkomplexe entwickeln, also eine Liste. Ich erinnere mich da gerne an meine
Listicles. Sind nämlich die, dass man das quasi anguckt.
Mein Onkel.
Ja.
Nicht wahr? Der war ein großer VHS-Kassettenspieler.
Ja.
Der hat dann immer mitgeschnitten, zum Beispiel den Fernsehgarten.
Ja.
Nicht wahr? Auf VHS-Heimrekorder und hat dann eine lederne Liste gehabt, wo er die
VHS-Kassetten
auf Pergament abgeschrieben, die Titel der VHS-Kassette und dann welche Fernsehgartenausgabe und wer zu Gast war, zum Beispiel, weiß ich nicht, Elvis Presley.
Helmut Lotti.
Zum Beispiel.
Oder ich habe gedacht, er hätte eine Lederliste gehabt, auf die er tätowiert hätte.
Sie kennen
hätte.
Meinen Onkel doch gar nicht.
Naja, das habe ich jetzt gedacht, weil also. Sie so erzählt haben.
Jedenfalls, Sie müssen Zeichenkomplexe entwickeln.
Ja.
Und auch mit so Klebepunkten mit verschiedenen Farben einen Code, damit Sie dann auch noch den Überblick über Ihre Sammlung haben.
Sonst, stimmt.
Sonst ist es ja nur Hortung.
Ja.
Horten ist ja auch so ein Ding.
Horten sollten Sie nicht. Das ist auf unserer Liste Nummer 2. Dinge, die Sie nicht tun sollten, horten. Weil sonst kommt Tine Wittler und schmeißt Ihnen alles weg, rigoros. Also so nicht. Ist Ihnen das bekannt, dieses Phänomen? Sind Sie ein...
Na ja, klar.
Messi? Frau Meisendraht? Maisi? Sind Sie ein Maisi? Können Sie auch nichts wegwerfen?
Ja, Herr Eisenbart, also das wird jetzt etwas persönlich.
Da kann ich
jetzt nicht drauf antworten.
Etymologie von Messi, können Sie das?
Ja, das kommt aus dem Schottischen.
Aha.
Das kommt aus dem Schottischen.
Weil heißt so viel wie?
Das ist der Bruder von dem sehr bekannten Ungeheuer im Loch. Ness.
Verstehe. Sammeln ist so alt wie die Menschheit. Sammeln Sie selber was?
Ich habe als Kind gesammelt, was übrigens auch wissenschaftlich erwiesen ist, dass Kinder oft sammeln. Also im jungen Alter, so um die 3 Jahre, erweckt jedes Kind eine Sammelleidenschaft. Und ich habe Kronkorken von der Straße runtergekratzt.
Ja.
Es war langweilig, weil sehr oft dann nur Fanta drauf stand.
Kindheit ist oft langweilig.
Kindheit ist sehr langweilig, aber man macht sie sich ja selber angenehm.
Ja.
Haben Sie als Kind gesammelt?
Ja.
Was?
Steine. Wir hatten ja nichts anderes. Ab und zu mal einen Käfer, den man unter diesem Stein gefunden hat, den hat man dann mit in die Sammlung genommen. Das war aber immer schwierig, weil die dann... Die sind immer weggelaufen.
Ja, es ist spannend. Sie haben ja recht. Wo kommt das eigentlich her, dieses menschliche Bedürfnis zu sammeln? Wir hatten jetzt Jäger und Sammler, nicht wahr?
Ja.
Mit den Polstersesseln und den Bären.
Ja.
Aber auch so etwas wie Grabbeigaben sind ja auch Sammlungen, nicht wahr? Wenn ein Pharao zum Beispiel, ich habe es erzählt in der Gartensendung, Sie waren ja nicht da, wenn der zum Beispiel den ganzen Garten in die Pyramide hineingebaut bekommt.
Ja.
Dann hat er ja auch eine Sammlung, eine historische Sammlung.
Stimmt, aber hat nichts mehr davon. Naja gut, im Jenseits hat er was davon.
Aber es ist auch repräsentativ, nicht wahr? Also eine Sammlung kann auch repräsentativer Natur sein. Wenn Sie zum Beispiel reich sind und nicht mehr wissen, was Sie mit Ihrem Geld machen sollen, dann kaufen Sie zum Beispiel...
Nicolas Cage zum Beispiel.
Ja, was ist mit Nicolas Cage?
Der hat die Schlösser gesammelt.
Ach.
Hier in Etzelwang.
Etzel, wo ist das denn?
Etzelwang.
Etzelwang. Und das, was macht man, wenn man eine Schlosssammlung hat?
Ja, dann hat man die eben. Was für eine dumme Frage. Das ist, da geht's doch nicht drum, dass man da was damit anstellt. Ich stelle mir das zum Beispiel so vor, da sind sie in dem Schloss in Etzelwang, wollen Plaisy spielen, gibt auch andere Konsolen, und da ist die Plaisy aber im Schloss in Schottland. Das ist doch schlecht. Das ist ja blöd.
Vielleicht kann Messi die dann bringen.
Ja, oder mit Cloud-Speicherung kann man arbeiten.
Cloud-Speicherung.
Quasi 1000 Plaisy kaufen, für jedes Schloss eine, und dann einfach aus der Cloud sich das zusammensammeln.
Ja, das ist Daten. Ja super, Mensch. Können wir noch einen Text hören, bitte?
Auf keinen Fall. Hier kommt ein Text von Matt S. Barkowski.
Stolz präsentierte ich ihr meine Sammlung. Sie war fasziniert und stellte Fragen zu den verschiedenen Exemplaren im Ordner. Sie war willig, an meiner Sammelleidenschaft teilzuhaben, schlug sogar vor, dass wir einen Ordner für gemeinsame Kinder anlegen könnten, sodass auch bei ihnen dieses Interesse geweckt werden würde. Ich war im siebten Himmel. Mir war klar, dass ich diese Frau heiraten würde und dass ich ihre Zehennägel sowie meine Jahr für Jahr in einen Ordner abheften würde. Und nach 9 Monaten würden wir dann einen kleinen Ordner anlegen für die Zehennägel unseres ersten Kindes. Eine finale Prüfung würde sie noch bestehen müssen. Beim Essen stellte ich süßen Senf und Ketchup auf den Tisch. Dazu hatte ich Weißwürste und Brezen zubereitet. Gespannt blickte ich zu ihr rüber, versuchte mir nichts anmerken zu lassen. Doch dann sah ich rot und mein Traum vom Teil meines Lebens mit dieser Frau verschwand. Nein, 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 1000-mal nein. Kein Ketchup zu Weißwürste. Ich verabschiedete mich, ohne mir etwas anmerken zu lassen, von der Dame. Nachdem sie das Haus verlassen hatte, blockierte ich ihre Nummer und installierte eine neue Dating-App.
Ja, das spricht direkt eine Sache an, die natürlich einer der Nachteile sein kann von Sammeln.
Dating-Apps.
Ja.
Dating-Apps.
Nee, da, also wenn man es zu wichtig nimmt.
Ach so, meinst du?
Dass man sozial dann inkompatibel ist. Dass man, ja, wenn jemand diese Leidenschaft nicht teilt, dass man sagt, nee, das geht gar nicht.
Ja, ist richtig. Das ist zum Beispiel so ein Bild, was mir jetzt da in den Kopf kommt, ist so bei so Reality-TV,
ja.
Realitäts-TV.
Ja.
Wenn dann eine Person dargestellt wird als sozial unkompatibel, weil sie zu viele Schlümpfe zu Hause hat, Herr Eisenbahn, kennen Sie das?
Kenne ich gut, die Schlümpfe.
Wenn die Schlümpfe gesammelt werden.
Ja.
Und dann kommt RTL 2 und sagt, schaut mal, das ist ja ganz schön komisch.
Ja.
Der kriegt bestimmt keine Dating-App-Frau.
Genau. Oder Schildkröten habe ich auch mal mitbekommen.
Habe ich auch mitbekommen.
Da hat dieser Böhmermann hat jemanden eingeschleust, der gesagt hat, das ist wirklich sowas von frech gewesen, wie er unser schönes Fernsehen besudelt hat mit seinen...
Das ist doch, wenn Sie mich fragen, ist das ein Schwein?
Also hören Sie mal.
Dieser Böhmermann ist ein Schwein. Einfach das arme RTL 2 so runterzuputzen,
also,
mit fiesen Tricks.
Frau Meisen,
da können Sie mich, also da können Sie mich mit auf die Palme bringen, das sag ich Ihnen jetzt. Also dieser Böhmermann.
Frau Meisen.
Was der damit zu tun hat, das müssen wir jetzt auch mal schauen, würde ich sagen.
Wie finden Sie das, dass der das gemacht hat?
Ja, es ist eine dreckige Sau.
Also, Frau Meisendraht, was hat der gemacht? Wie fühlen Sie sich dabei, wenn der das macht?
Das ist eine Unverschämtheit.
Also, Frau Meisendraht.
Ein selbstgerechter Haufen Odel.
Also, Frau Meisendraht.
Den der da fabriziert hat, im laufenden Band, jede
Sie
Woche aufs
können doch
aufs
nicht
Neue.
So
Und dann grinst der immer so wie ein blasiertes...
Genau wie so
ein blasiertes Schwein.
Also, Frau Meisen.
Eine Ratte.
Das geht nicht.
Eine dreckige Kanalratte.
Das geht nicht. Sie, so können Sie nicht über den sprechen.
Und seinen kurzen Haaren und sein Grinsen im Gesicht.
Ja, der glaubt auch, dass er...
Wenn ich den schon wieder sehe.
Naja.
Den Herrn Böhmermann. Der
glaubt, dass er was Besseres wäre.
Der glaubt, na sowas von.
Frau Meisen,
haben Sie den mal
mäßigen
reden?
Sie sich.
Ja, haben Sie den mal reden hören?
Ja, schrecklich.
Wie so ein selbstgerechtes...
Also, Frau Meisendraht, hören Sie auf.
Trampel.
Na, wir kriegen noch Ärger.
Trampeltier. Dieser Böhmermann.
Wir hören einen Text.
Ein Schwein.
Und zwar von, das hat uns sehr gefreut, eine Initiativbewerbung.
Sausack.
Einsendung.
Jämmerliches Stück.
Von Mirko
Selbstgerechtigkeit.
Hülse. Da freuen wir uns sehr, dass dieser Text da ist. Mirko Hülse, bitte sehr.
Nach dem Unfall ausgebreitet, Körperrestbestände ausgeweidet. Drumherum stehen nur Gaffer und lassen alles liegen, bald schon kommen die Fliegen. Das mag auch gut sein, juristisch ohne Frage, zur Klärung jener Unfalllage, polizeilich sicher abgesichert. Auf Dauer beflöde den Wandersmann doch ein Schauer beim Anblick an. Deshalb muss es Sammler geben, die auf Straßen und auf Wegen solches Gammeln beruflich genötigt sind, auch mit Lohn einzusammeln. Nach kurzem Anruf mit dem Telefon, sie sammeln sie ein, hier ein Kopf, dort ein Bein. Einer muss es machen, auch solche Sammlungssachen, da sie es nicht mehr selber tun, die da doch ewig ruhen.
Das ist ein gutes Gedicht gewesen von Mirko Hülse. Vielen Dank für diese Einsendung.
Es war Initiativ zu nehmen.
Ja, und das begrüßen wir immer. Wir sammeln zwar gerne auch aktiv Ihre Texte ein, rufen Sie an und sagen, haben Sie was
gemacht?
Fällt Ihnen dazu was ein? Haben Sie einen Text oder zwei? Aber wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn Sie uns selber dazu anhalten, selber die Texte zu
machen.
Zu sammeln, die Sie gemacht haben.
Ja, richtig.
Also dann schreiben Sie uns an, eisenbadmeisendraht@gmx.de, und wir nehmen dann Ihre Texte gerne und adoptieren sie und sammeln sie und heften sie ab bei uns.
Richtig, in unserer Lederliste.
Ja.
Denn auch unsere Homepage ist ja eine Sammlung, nicht wahr, Herr Eisenbart? Institutionalisierte Sammlungen, nicht wahr? Ein Fundus, könnte man sagen, im Theater, nicht wahr? Eine Bibliothek, wenn es um Bücher geht.
Ja, stimmt, Bibliothek ist auch eine Sammlung.
Ja, ist eine Literatursammlung sogar.
Hoppla.
Und dort...
Bibliothek, haben Sie gesagt?
Bibliothek.
Bibliothek.
Ja. Bibliothek.
Von Biblos.
Biblos, das Buch.
Gut gemacht.
Ja.
Es heißt Bibliothek, nämlich... Da werden die gesammelt, zum Beispiel in der Nationalbibliothek. Da müssen Sie, wenn Sie ein Buch schreiben, müssen Sie ein Exemplar hinschicken.
Ja.
Sonst kann Ihnen bis zu 50 Jahre Haft drohen. Das ist ganz gefährlich. Auch wenn Sie eine CD machen, müssen Sie zur Nationalbibliothek eins hinschicken. Bibliothek, meine ich. Sonst können Sie dafür geahndet werden. Und das kann ich auch verstehen.
Wieso?
Habe ich nicht ganz durchgedacht. Aber ich glaube, es ist richtig, dass solche Leute verknackt werden. Genau. Was ist die Tradition von der Bibliothek? Wo kommt das denn eigentlich her?
Naja, also sammeln.
Ist das laut wieder?
Da muss ich kurz aus. Also, Wissenschaft ist ja auch eine Art von Sammeln. Man sammelt ja Wissen. Wissenschaft sammelt Wissen. Das ist auch eine Art Sammlung. Und man hat sich eben auch schon, denken Sie nur an die Bibliothek von Alexandria, schon in der Antike Gedanken gemacht, wie können wir das Wissen in einem Ort zusammenbringen, nicht wahr? Also, das, der Synergieeffekt der Bibliothek, nicht wahr? Die Gelehrten kommen zusammen und tragen an einem Ort das Wissen zusammen, um. Dadurch ist ja mehr da am Ende, als wenn zum Beispiel ein Einsiedler eine Geschichte aufschreibt und dann das Pergament einfach bei sich in der Höhle hat.
Ja, und wenn er nichts mehr zu essen hat, isst er das.
Richtig.
Dann isst er das, die Geschichte auf.
Und jetzt ist eben jetzt können wir das Ganze mal ausbibliotheken, nicht wahr? Also Sie hatten dann einen zentralen Ort, an dem viel Wissen gesammelt wird, was natürlich zentralisiert dann auch...
Mhm.
ein Problem ist, wenn zum Beispiel...
Wenn es brennt.
Ist ganz blöd dann.
Also es ist quasi besser, wenn viele was wissen, als wenn einer was weiß. Aber die vielen sollen am besten alle zusammenkommen. So ist die Idee von der Bibliothek. Bibliothek ist es so, dass viele quasi... Man sagt auch, viele Köche verderben den Brei, aber hier nicht.
Nicht hier.
Nicht.
Die Idee ist, dass man zum Beispiel jetzt, wenn wir in die Neuzeit schauen,
ja,
hat man ja das Internet.
Stimmt.
Da kann man das ja so speichern, dass das auf vielen Orten gleichzeitig ist, das Wissen. Nicht nur in Alexandria.
Cloud
zum Beispiel.
Ist Cloud sowas wie die Bibliothek von Alexandria?
Wenn Sie wollen, ist das alles.
Ich will das.
Ja, das ist gut. Wollen wir einen Text aus der Cloud noch hören vielleicht?
Wir müssen vielleicht noch festlegen, was Sie nicht machen dürfen. Platz Nummer 3.
Ach so, richtig. Unser Listicle weiterschreiben.
Bibliotheken 3. anzünden. Ja. Das sollten Sie lassen.
Oder dann damit verbunden auch Archive zum Erdbeben machen unterm Archiv.
Genau.
Das sollte man nicht machen.
Und was wollen wir dazu hören jetzt?
Wir hören jetzt den Text auch wieder aus der Cloud. Von Merz Binsch, was Goethe vom Sammeln hielt.
Ach so.
Das war sehr praktisch. Ich musste gar nicht mehr recherchieren, weil die Maschine
selbst... Ja, das kommt Ihnen entgegen, das kann ich mir vorstellen.
Die Maschine selbst einen Artikel dazu
mir... Faules... wenn Sie weiterreden, dann hört man es.
Die Maschine hat diesen Artikel gepresst.
Goethe schrieb in einem Brief an Schiller über den Sinn des Sammelns: Werter Freund, ich habe dir schon bei meiner Ankunft in Weimar gesagt, dass ich abends, wenn ich vom Theater komme, ein großes Vergnügen habe, wenn ich die Karte ablegen kann, auf der ich beim Werk Glauben und auf der Bühne notiert habe. Das ist meine Sammlung, ich habe da mehrere Bände und habe auch, und das ist das Schönste, 1000 Beobachtungen über menschliche Natur gemacht, die mir sehr viel Vergnügen machen, solange ich noch lese. Mit einem Wort, ich habe vergessen, dir zu vermelden, dass ich ein Sammler bin und dass ich es bin, weil es mir großen Vergnügen macht. Ich liebe es, zu sammeln, und so soll es eine Sammlung zu meinen Lebzeiten bleiben, dann will ich den Weltgeist bitten, mir das Unglück zu erfüllen, sie immer vermehren zu sehen. Es ist mein größter Trost, einen größeren Sammelkasten zu haben, der nimmt mir den Verlust der Freunde nicht so sehr hart. Es hilft mir, mit mir behalten zu können, was mir lieb und teuer ist, und wenn das Gedächtnis den Geist täuscht, so ist das durch das Sammeln gut behoben. Ich bin durch das Sammeln ein ganz anderer Mensch. Das wirst du daraus ermessen.
Sehen Sie? Da haben Sie es. Goethe an Schiller, nicht wahr? Die beiden Brudis. Haben sich auch über Sammeln unterhalten?
Ich finde das unglaublich, weil ich wusste das gar nicht, dass Goethe das so offenherzig nach außen getragen hat, dass er ein Sammler ist.
Aber auch heute ist Sammeln wichtig. Ich habe ein paar Trends, vielleicht auch für unser Listicle. Vielleicht können wir unser Listicle so weiterschreiben, weil wir haben jetzt ja sehr viel Historisches in unser Listicle gepackt.
Ja, stimmt. Nicht wahr?
Also, keine Bibliotheken anzünden, was war das Erste? Nicht betrunken Auto fahren?
Genau, das Zweite...
Achso, was war das Erste nochmal?
Das Erste war nicht betrunken
Auto fahren. Achso, und das Zweite,
Ja? Sie können das ja nochmal nachhören, so, einfach zurückspulen.
Jetzt würde ich gerne, wir müssen ja für unser Nachrichtenportal auch ein bisschen die jungen Leute
ansprechen. Oh, ich muss mal dringend auf Toilette jetzt.
Was ist denn das jetzt hier? Ja, Herrgott, Sakra.
Ich muss dringend.
Kurz die Dirken.
Entschuldigung.
Herr Eisenbart ist wirklich jetzt aus dem Raum und ich sitze jetzt hier live. Naja, habe ich jetzt keine Lust, dieses Thema vorzustellen, was ich mit Herrn Eisenberg besprechen wollte. Deswegen rede ich lieber über die Konstruktion von Erinnerungen. Sammeln kann ja auch ein wichtiger Bestandteil einer Erinnerungskultur sein, nicht wahr? Nicht wahr? Was Sie sammeln und damit nicht wegwerfen, das bleibt. Nicht wahr? Sie kennen das vielleicht, wenn Sie Erbstücke als Beispiel sind ja auch Sammelgegenstände, nicht wahr? Sie sammeln Erinnerungen, Sie sammeln zum Beispiel Kindheitsfotos, die für andere Personen einen, wirklich mal sagen, minderen Wert haben, aber es gibt eben diesen emotionalen Wert, nicht wahr? Diesen immanenten Wert des Sammelns. Und man konstruiert sich ja fast schon ein eigenes Ich mit der Sammlung. Also eine Sammlung widerspiegelt ja auch das innere Selbst, nicht wahr? Und insofern können auch KünstlerInnen als Beispiel mit Sammlungen arbeiten und durch Collagetechnik als Beispiel ihren Sammelfundus mit der Welt teilen, nicht wahr? Man schnippelt dann Erinnerungen auseinander, klebt sie zusammen und hat dann als Beispiel eine Collage von Hanna Höch, wenn man möchte. Aber auch Pilze werden gesammelt, nicht wahr? Denken Sie nur an den Champignon, nicht wahr? An den Knollenblätterpilz, die man leicht verwechseln kann. Aber wenn man ein Experte ist wie ich, dann guckt man auf den Fuß und dann wächst da eine Knolle. So wie bei meiner Mutter, der große Zeh, der hat ja auch eine Knolle. Wenn sie nämlich an den Zehengelenken eine Verwachsung haben, dann ist das wie beim Knollenblätterpilz.
Habe ich was verpasst?
Wir haben gerade über die Konstruktion von Erinnerung geredet.
Ja.
Und über Pilze.
Erinnerung.
Ja, Erinnerung kann ja eine Sammlung konstruiert ja ein Ich auch. Also ein Sammler definiert sich selber ja auch über seine Sammlung und auch jeder Mensch, würde ich sagen, hat ein paar Kleinodien aus der Vergangenheit, die man so mit sich als Bodensatz so mit sich herumschleppt und die einen als Menschen auch ein bisschen definieren.
Ja, stimmt.
Sehen Sie? Ich habe zum Beispiel meine Kronkorkensammlung von damals noch aufgehoben. In einem Schuhkarton, in einer Schuhkiste. Und ich habe jetzt ganz viele Kronkorken. Und die sind ein Teil von mir, Herr Eisenbart.
Wissen Sie was, Frau Meisendraht? Ja? Dafür haben Sie meinen Respekt.
Ach so. Interessiert mich nicht.
Werden Sie erstmal so alt wie ich. Hier, 5 Minuten vor knapp
Weil
kommen,
dass
ich vorher nicht mehr auf Toilette gehen kann. Frau Meisendraht, das ist furchtbar. Wir sollen die Leute unterhalten und nicht hier.
Aber nicht aufs Klo gehen während der Sendung. Sie hätten doch wenigstens einen Text starten können. Dann wäre ich jetzt hier nicht gesessen und hätte über Pilze reden müssen.
Ja, ich mache jetzt ja einen Text.
Jetzt machen Sie einen Text, wo Sie wieder da sind. Unprofessionelle Sau.
Ich sammel und sammel und sammel. Ich sammel und sammel, sammel und sammel. Sammel und sammel. Sammel, sammel, sammel. Sammel. Hole Luft und sammel, bis die Bude voll. Dann gebe ich Kurse im Sammeln. Man kann nämlich alles sammeln. Bohnen, Kichererbsen, Sammelbücher. Sammelschränke. Wenn man richtig sammelt, ist das viel schöner. Schöner ist, wenn man das Richtige sammelt und vorausschauend sammelt. Wird man richtig reich und sammelt Moneten oder die Erben sammeln Moneten? Wenn sie schlau sammeln, wenn ich sammel.
Sich schlau sammeln, nicht wahr? Da denken wir natürlich sofort an Faustus.
Ganz kurz merken Sie sich, was Sie sagen wollten. Das war ein Text von Hanne Mausfeld, gelesen von Sebastian Kurz. Das ist kein Witz. Der hat hier Praktikum angefangen.
Ach so, ist das so?
Ja,
das
Im Stoffwechsel.
Wie war der so als Mensch?
Na, wie war der so? Der ist immer noch da. Sebastian Kurz. Der ist hier bei Radio Z im Praktikum.
Und wie hat er die letzten Wochen so überstanden?
Das weiß ich nicht. Ich habe ihn nicht gefragt. Ich habe ihn nur gefragt, ob er einlesen kann von Hanne Mausfeld. Dann hat er gesagt, dauert das lang, weil ich habe viel zu tun. Dann habe ich gesagt, nein, es dauert nicht lang.
Jetzt habe ich wieder meinen Faustus.
Ja, Faustus, genau, Sie wollten darüber was sagen.
Ja, nicht wahr, man kann ja auch Studiengänge sammeln, Sie kennen das ja.
Ja.
Bis man ganz kirre ist im Kopf und ständig aufs Klo rennt. Und dann ist das Leben vorbei und man hat zwar Studienabschlüsse
gesammelt. Das hat mit dem Studium doch nichts zu tun.
Das ist wie bei Pokémon.
Stimmt, Pokémon.
Man kann nicht nur die Pokémon sammeln. Ja, also Sie kennen das
Pokémon.
In der Welt von Johto und Kanto.
Schnapp sie dir alle, nicht wahr? Es geht um Schnaps vielleicht, also bei Pokémon. Man muss alle haben. Dann für jeden Pokémon kann man einen Schnaps trinken. Also 151 Pokémon kann man trinken. Schnapp sie dir alle.
Es gibt da so Abzeichen, wenn man jemanden besiegt hat.
Aha.
Erinnern Sie sich damals noch in Johto? Und da ist ja auch Sammeln drin, nicht wahr? Also man hat dann Erdsteinorden, Elektroorden, Giftorden, Psychoorden.
Wofür ist das gut?
Kampforden.
Kampforden.
Und Eisorden.
Mhm. Wofür ist das gut?
Wasser ist gut gegen Elektro.
Und Stein?
Stein ist schlecht gegen Wasser, aber gut gegen Kampf, glaube ich.
Und Erde?
Erde ist gut gegen Elektro.
Es ist alles schlecht gut gegen Elektro. Wasser.
Außer, ne, gegen Elektro ist, warten Sie.
Was, Feuer?
Feuer ist schlecht gegen Wasser, aber gut gegen
Eis. Gegen Elektro.
Eis. Elektro ist neutral dazu. Das müssen Sie doch wissen.
Naja, hören Sie mal, wenn ich eine Batterie, wenn ich da Feuer drunter halte, dann geht die kaputt. Hören Sie mal. Überhitzt.
Ich habe
schon mal da was davon gehört.
Herr Eisenbart, ich habe die Regeln des Universums nicht gemacht.
Frau Meisendraht, schon mal was von Supraleiter gehört. Kalt muss es sein. Hier ist es auch kalt. Es ist bitterkalt. Im Sommer haben Sie uns hier diesen Ventilator hingestellt, der rückwärts läuft. Ist immer wärmer geworden hier drin und jetzt ist kalt.
Genau wie Arno Schmidt. Der ist auch jetzt kalt.
Das müssen Sie mir erklären.
Der hatte Kästen. Der hatte Kästen.
Sammelkasten.
Der hatte Kästen.
Wie
Goethe.
Hatte der die vom Goethe?
Ich glaube nicht. Ich glaube, der selber gemacht. Aus Buchweizen.
Ja.
Und hat dann gesammelt. Ideen zum Beispiel.
Ja.
Sätze. Stücke.
Ja.
Und hat die dann eingeordnet, gesammelt quasi. Und hat daraus Literatur gemacht, Herr Eisenbart.
Ja.
Heißt dann Sammelkastenstraum als Beispiel. Herr Eisenbart.
Entschuldigung.
Sie müssen doch Arno Schmidt kennen.
Sachen, die Sie nicht machen sollten. Zapdos besiegen, weil das erscheint nur einmal im Spiel. Hier kommt ein Text von Jutta von Ochsenstein, bitteschön.
Nahende Kälte lässt die Arme brüchig werden, die Last des Winters ist schwer zu tragen, Fragen vereisen, kreisen um Feuer. Beschlüsse sammeln Wärme, Licht bemessend für die zweifelnden Nächte, die Stirn aufgeschlagen, an Sätzen aus Felswänden. Ein Zeitrauschen, uraltes Aufrücken, von Bildern geben sie Träumen, ihre Zeitform zurück, überschreiten die kalten Schatten.
Na, also sagt's, weißt du,
Der ist gestorben.
Nein, das Ding, echt.
Doch. Wen haben Sie denn?
Ludwig Haas.
Wer ist das denn?
Der hat Dr. Dressler gespielt bei der Lindenstraße.
Und für den wollen Sie was singen?
Ja. Weil ich finde das eine wahnsinnig tragische Figur in der deutschen Fernsehgeschichte. Fast schon der ganze Cast der Sesamstraße, wollte ich jetzt fast sagen, der Lindenstraße.
Ist fast das Gleiche.
Ja, weil die auf der Straße immer, die Leute haben ja gedacht, die wären die in echt.
Die Lindenstraße. Ist die nicht echt?
Dann ist der Herr Haas, der Dr. Dressler.
Dressler.
Der ist dann durch die Straße gelaufen und hat gesagt, warum können Sie denn laufen? Sie haben doch eigentlich, sind Sie doch querschnittsgelähmt, haben die gedacht.
Der Dressler.
Weil er in der Serie war der querschnittsgelähmt, aber in echt er auch gar nicht.
Vielleicht ein Betrüger. Der haben wollte die gedacht, nur, haben dass die gedacht, Leute denken.
Weil die Leute so blöd sind. Weil die einfach dumm sind.
Frau Meisendraht.
Ja.
Seien Sie froh, dass das niemand hört, wie Sie über die Leute reden.
Naja, ist doch wahr.
Naja.
Zum Teil haben die dann Leute auch körperlich angegriffen.
Also hören
weil,
Sie mal.
Weil die Schluss gemacht haben mit Frau Beimer zum Beispiel.
Oh je, mit der Mutter Beimer
ich weiß,
hat der Dressler Schluss gemacht.
Nein, nicht der Dressler, nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Was für eine Sendung das heute schon wieder ist. Herr Eisenbart ist ja ganz furchtbar.
Ja, herzlich willkommen bei Eisenbart und Meisendraht. Ja. Heute ist schon wieder Sonntag.
Ja, jetzt ist schon ganz. Na, ist schon ganz.
Ist schon ganz.
Wollen wir singen, Herr Eisenbart? Wollen
ja, singen.
Mein Name ist Dressler. Ich bin ein Doc, Doc Dressler. Sie kennen mich aus dem Vorabendprogramm der ARD. Ich kümmere mich um Menschen und saufe mich zu Tode. Ich spielte auch Hitler im Film Gesprengte Ketten. Doch die Anerkennung in meinem Heimatland beläuft sich auf eine Vorabendserie auf ARD. Sie mögen lachen, doch ich kann gehen. Ich habe die Querschnittslähmung nur gespielt und das sehr gut. Ich hab nen Emmy dafür bekommen in der Kategorie Querschnittsgelähmter Arzt gespielt. Lachen Sie nicht, ich bin Doc Dressler. Sie können das alles mit dem Mund machen.
Alles mit dem Mund spielen.
Ja. So, das war ein gutes Lied für Herrn Dressler.
Schön mit dem mit der Bassgitarre.
Ja.
Gefällt mir sehr gut.
Mir auch.
Müssen wir vielleicht. Oh, ist die ganze Zeit der Teppich durchgelaufen. Wir werden das digital nachbearbeiten, damit es nicht mehr ganz so schlimm ist.
Ja, das ist gut. Das ist vielleicht
sehr wir anstrengend jetzt, auch.
Ja, Rock-Musik. Sie hatten es leicht. Ein Bass ist immer leicht zu spielen.
Sehr, sehr schwierig.
Ja, aber das bringt uns ja schon weiter. Wir haben jetzt über Medien geredet, nicht wahr? Über Herrn Dressler, nicht wahr? Den Arzt aus der Lindenstraße. In 2019 ist er in der Lindenstraße gestorben.
Ja.
Aber der Mensch hinter dem Herrn Dressler, der ist erst jetzt gestorben. So, jedenfalls Mediennostalgie wollte ich gerne mit Ihnen noch besprechen.
Ja.
Also der Wunsch zurückzukehren.
Ja.
Sag ich mal, die warme Erinnerung an eine Kindheit, an die Medien der Kindheit, nicht
ja.
wahr? Seit, ich würde sagen, seit dem 20. Jahrhundert
ja.
schon ist die Kindheit ja auch immer verbunden mit Medienkonsum, nicht wahr? Also ob es jetzt ein Radiohörspiel ist,
ja.
ob es Kassetten sind, Benjamin, Stichwort Benjamin Blümchen,
ja.
Stichwort Europa. Bibi Blocksberg. Stichwort
Drei Fragezeichen,
nicht wahr? Das sind ja Dinge, die man sammeln kann.
TKG. Gibt's auch.
Plana, Küchenland, es gibt auch
andere. Hanni und Nanni.
Hono und Lulu.
Kennen Sie noch?
Ja, Hanni und Nanni, die Geschwister Blocksberg haben das ja kuratiert.
Ja, genau. Im Internat war das dann.
Die wilden Hühner.
Die wilden Kerle auch.
Die wilden Kerle.
Aber auch durchaus der Hulk.
Der Hulk.
Haben Sie jetzt mitgekriegt mit dem Theaterstück von Habeck?
Nein.
Der hat über den Matrosenaufstand ein Theaterstück geschrieben. Und der Held ist Noske.
Der Politiker.
Ja, Held ist Noske.
Held ist Noske?
Der Held ist Noske.
Nein.
Der Antisemit Noske.
Was?
Das vom Matrosenaufstand.
Das
hat Habeck geschrieben.
Welcher Habeck?
Habeck.
Also ich glaube, Sie haben da... Was heißt das jetzt zum Thema Sammeln? Wir müssen ein bisschen on topic bleiben.
Naja, weil Sie gesagt haben, mit Geschichte und Erinnerung.
Ach so, ja.
Und Verklärung.
Ja, ja, ja.
Das ist schon, das finde ich sehr kurios. Da sollte man vielleicht drüber sprechen, ob in der Erinnerung weil Sie ja vorhin gesagt haben, Erinnerung hat was mit Sammeln zu tun.
Ist richtig, ja.
Ob da nicht eigentlich jetzt dann falsch ist,
das
verklärt.
Ist gut, das ist ein gutes Stichwort. Wir können es ein bisschen ausweiten.
Ja.
Wenn Sie zum Beispiel an nationale Sammlungen denken,
ja,
wo Stücke aus fremden Kulturen gesammelt werden, als Beispiel.
Ja, stimmt.
Haben Sie auch ganz schnell die
Humboldt-Forum. Humboldt-Forum.
Als Beispiel.
Genau.
Aber es gibt auch viele andere Sammlungen auf der Welt. Früher hat man das ja so gemacht. Zum Beispiel der Ritter von Spix als Beispiel. Kennen Sie den Ritter von Spix?
Sag mir nix.
Aus Höchststadt?
Nee.
Bei uns hier um die Ecke?
Höchststadt.
Ja. An der Aisch.
Ja.
Da gab es einen Ritter.
Ja.
Der hat...
Eppelein.
Der ist nach Südamerika gegangen.
Ja.
Und hat erstmal Käfer gesammelt.
Mhm.
Und so.
Ähnlich wie Humboldt.
Es war jetzt nur ein Beispiel. Und dann hat er irgendwann angefangen, Kinder mitzunehmen.
Ist nicht wahr.
Doch, hat die gesammelt und hat die mitgebracht nach Europa zurück. Und da kann man ja dann schon die Frage stellen, sollte man Kinder sammeln?
Ja.
Also fremde Kinder, nicht die eigenen.
Und was sollte das?
Der fand es interessant.
Also so ein Schwein.
Ja, das können Sie laut
da sagen. Da muss ich wirklich... Das ist so schlimm wie der Herr Böhmermann. Das ist ja wirklich... Das ist ja ein richtiges Schwein, wenn Sie mich fragen.
Ja, Ritter von Spix hat aber auch eine Statue bekommen. Da
wirklich?
Kann man schon mal drüber
reden. In Höchststadt?
Ja, in Höchststadt. War ich letztens dran und habe an so einen Ring gedreht. Der hat einen Papagei auf der Schulter, aber kein Kind dabei. Da hat man einfach...
Unglaublich, was Sie mir hier erzählen.
Ja, da kann man schon mal kritisch fragen.
Aus unserem schönen Frankenland kommen solche Schweine. Das gibt's ja gar nicht. Wir müssen zu anderen Themen übergehen, damit ich mich mäßigen kann. Hier kommt ein Text von Lea Schlenker, die wieder da ist, was uns sehr freut. Bitteschön.
Comics, Marken, Kissenbezüge. Ich bin dieses Wesen, das sammeln muss. Ich sammle die kaputten Aschenbecher, die du zwischen deinen Umzugskartons in der Garage aufbewahrst. Ich sammle Geister aus Flaschen, Rosen aus Willkür, Kleingeld aus fremden Taschen, 30 Milliarden Tränen, nur wegen eines Teddybären. Ich sammle Männer, die mir das Schreiben beibringen könnten, aber nicht wollen, weil ich zu süß und zu klebrig bin. Ich im Geiste aber bereits ihre Autoreifen aufgeschlitzt habe. Herdplatten, Familienfeste, Albträume. Ich bin dieses Wesen, das schreien muss. Fear and Loafing aus dem Backofen. Ich schreie Erinnerungen an Menschen, die mit Anglizismen beten. Verdränge Erinnerungen an schlecht beleuchtete Fußgängerstreifen. Schwarze Polos, die blind in die Nacht starren. Bade in Erinnerungen an die süßen Popcornnächte. An die Champagnerküsse, an deine kalte Nasenspitze, wenn du mich von der Arbeit abholst. Sammle Erinnerungen an weinende Eltern und das große Ganze. Mein Gott, ja, ich bin dieses Wesen, das.
Ja, Sie, Herr Eisenbart, wir können noch über Enzyklopädien sprechen.
Ja.
Die ja auch quasi Projekte sind, die sich anschicken, alles zu sammeln, alles an Wissen zu sammeln.
Ja.
Ein bisschen aber.
Ja. Brockhaus. Und Wikipedia. Fällt mir dazu ein.
Richtig. Und Sie haben ja Wikipedia verunglimpft immer und haben gesagt, Sie können doch nicht für unsere Kultursendung immer aus Wikipedia zitieren.
Nee, ich habe nur gemeint, es gibt ja auch noch Bibliotheken.
Ja.
Aber wir haben übrigens vorhin vergessen, einen Punkt zu unserer Liste hinzuzufügen.
Wir haben unsere
Nummer 4, was Sie nicht machen sollten.
Ja.
Kinder entführen.
Das kann man, glaube ich, kann man machen.
Oder also für Kindesentführer
innen. Keine Kinder mitnehmen, die ihnen nicht gehören.
Denkmäler bauen für die,
ja,
für die EntführerInnen. Das sollten Sie nicht tun.
Ja.
Lassen Sie das.
Und dann habe ich eben gesagt, okay, Herr Eisenbart, ich werde jetzt mal versuchen, Wikipedia zu umschiffen. Ich bin in eine Bibliothek hineingegangen und habe mir Aufsätze, Essays dazu zum Thema Sammeln gelesen. Dann
Essay, Etymologie? Darf ich mal kurz abfragen?
Nein. Und da stand Folgendes zum Thema Sammeln. Und jetzt möchte ich mal, dass Sie mir das erklären. Sie sind ja Wissenschaftlerin.
Ja.
Sind ja WissenschaftlerInnen. Mieke Bahl, die bereits 1994 Sammeln und Erzählen zusammengedacht hat, vergleiche Bahl 1994 bzw. 2006, sie definiert Sammeln als Prozess consisting of the confrontation between objects and subjective agency informed by an attitude. Bahl 1994-100 und interpretiert Sammlungen erstens als Zeichenketten aus materiellen Objekten, die sich zweitens in die großen Erzählungen des Westens, in Klammern zum Beispiel Konsums und Kolonialismus, einfügen und daher immer auch eine politische Dimension haben und dabei drittens ähnlich wie Narrative organisiert sind, etwa durch das Verhältnis zwischen Fabel und Sujet, durch Perspektivierung und Fokalisierung sowie durch symbolische Verkürzungen in Form von Metaphern, Metonymen und Synekdochen, die sie als Ausdrucksform eines spezifischen Fetischismus, sei er ökonomisch oder psychologisch begründet, begreift. Bahl 1998-177 folgende. Jetzt erklären Sie mir das. Oh, was soll ich denn damit anfangen? Jetzt bin ich extra in die Bibliothek gegangen und dann sowas.
Aber das ist doch ganz klar. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel hergehen.
Ja.
Und Sie haben, sagen wir mal, zum Beispiel einen Zoo.
Ja.
Ein Zoo ist ja auch eine Sammlung. Ja,
richtig, richtig.
Und da können Sie jetzt quasi vorgehen und können sagen, diese Kultur, die diesen Zoo angelegt hat, diese Sammlung angelegt hat, die geht erst zum Beispiel, da gibt es eine Bewegung von der eigenen Kultur zur anderen Kultur. Also das heißt, man macht jetzt zum Beispiel in Deutschland zuerst mal das Gehege für die
Tauben.
Stadttauben oder für die Wühlmaus oder den Habicht oder das Reh.
Ja.
Der Hase.
Ja, ich verstehe schon. Die Sachen, die halt da sind.
Die Ratte.
Ja.
Oder zum Beispiel der Wurm. Ein Terrarium für den Wurm. Ein für den Karpfen.
Ja.
Ein Gehege. Und dann geht man von dort aus in eine bestimmte Richtung. Und das ist ja ein Narrativ. Man sagt quasi, wir gehen jetzt zum Beispiel in den iberischen Raum.
Ja.
Oder wir gehen jetzt nach, sagen wir mal, Skandinavien. Gehen nach Skandinavien. Ja. Ins nächste Gehege machen wir einen Elch.
Ja.
Oder einen Polarfuchs.
Oh.
Oder eine Springmaus.
Na also.
Oder zum Beispiel ein
Wodka.
Ein Elefant.
Ach so, okay. Ja.
Moment. Das geht dann auch über Sortieren letztendlich. Also wenn Sie das haben mit Synekdoche zum Beispiel, das ist quasi, auch das Skalieren ist ganz wichtig, dass man quasi, indem man sammelt, indem man Sachen auf bestimmte Art und Weise sortiert, nebeneinander stellt, gegenüberstellt, aufeinander stellt zum Beispiel auch, erzählt man eine eigene Kulturgeschichte.
Ja, und dann wird das Sammeln eben auch eine Form des Erzählens, nicht wahr? Darauf läuft es ja hinaus.
Ja.
Also eine Erzählung kann ja auch eine Form des Erzählen ist ja auch eine Form des Sammelns, auch gerade wenn es im traditionellen Kontext als mündliche Überlieferung gedacht wird.
Ja, das ist quasi, das eine ist quasi Erinnerung, das ist die Sachen, die man erlebt hat, zu sammeln, einzuordnen und dann dieses Transgressive ist das Weitererzählen von diesen, also die eigenen Erinnerungen quasi versuchen zu externalisieren auf ein anderes System, indem man es aufschreibt und sagt, das so ungefähr muss es gewesen sein oder anders. Geschafft, dass man quasi das, was am Anfang reingekommen ist,
Sie waren so
dass man das auf eine
so
gewisse Weise neu sortiert da, und Eisenbart. Anderen Leuten darbringen kann in Form von einem Telefonbuch.
Ein Fest, Herr Eisenbart, ein Fest. Mir kommen fast die Tränen, Sie sind wieder da. Ich habe Sie wieder geweckt aus Ihrem Dornröschen.
Ich weiß gar nicht, was Sie hatten die ganze
jetzt
Zeit.
Jetzt haben Sie einen einwandfreien Vortrag über Synekdochen gehalten.
Ja.
Das ist ja fabelhaft, Herr Eisenbart.
So, ja, ich weiß gar nicht, was Sie hatten vorhin.
So weitermachen. Da geht man einmal in eine Bibliothek und dann blüht er wieder auf. Fast wie im Frühling. Aber es ist ja Herbst.
Es ist ja, was habe ich gestern gehört? Herbst ist der Frühling des Winters. Es ist quasi, das ist wie wenn Sie sagen, Bayern 3 ist das Antenne Bayern, das Radio Z.
Wir könnten über, ich wollte nicht über Treuepunkte reden, ich wollte über Plogging reden. Kennen Sie Plogging?
Ich kenne Pegging.
Na, aber nein, Herr Eisenbart, nicht jetzt. Das hatten wir schon, das Thema. Plogging ist ein Kofferwort.
Plogging.
Plogging.
Aus, Kofferwort aus ja. Was?
Aus Plocker, Schwedisch, für aufheben.
Aha.
Pflücken, pflücken und Jogging. Jetzt raten Sie mal, was man da macht, wenn man jung ist und dynamisch.
Jogger sammeln. Verschiedene Jogger in verschiedenen Größen vielleicht sammeln in seinem Schrank.
Man trifft sich in Grüppchen und joggt mit Handschuhen. Aha. Und sammelt dann Müll auf. Das ist Plogging.
Langweilt mich, Frau Meisendraht.
Ach, Herr Eisenbart.
Das, was wollen Sie damit jetzt? Wollen Sie dazu irgendwie sprechen?
Das ist, so ist das heutzutage, wenn man sammelt. Da geht man dann Vermüllung sammeln. Und fügt es dem Recyclingkreislauf hinzu. Schätzungsweise 2 Millionen Menschen ploggen täglich in 100 Ländern.
Das ist gut, dass die das machen. Da muss ich schon nicht. Und ist es nicht auch, wenn man dann Müll trennt, hat es auch was mit Sammeln zu tun?
Ja.
Dass man quasi, dass man auch die Sachen, die einem nicht mehr so viel wert sind, dass man auch die einsortiert.
Ja, richtig.
In bestimmte Tonnen, vorher in bestimmte Säcke.
Ja, richtig.
Und dann in bestimmte Müllautos.
Ja.
Und die sammeln das.
Das heißt ja auch Altpapiersammlung als Beispiel.
Ah ja, genau. Da steht es ja schon im Wort.
Da steht es ja schon im Wort drin.
Ja.
So ist das. Hat Goethe auch gemacht.
Goethe hat er auch gemacht. Der hat ja auch einen Sammelkasten.
Goethe hat die Biotonne erfunden.
Das wusste ich nicht.
Sehen Sie?
Wir haben einen Text, aber vorher müssen wir noch festlegen, was Punkt 5 ist auf unserer Liste.
Ah ja, richtig. Punkt 5. Was Sie nicht machen sollen, Plogging, aber statt dem Müll Omas aufsammeln.
Es langweilt mich das Thema, Frau Meisendraht. Wir hören einen Text von Michael Schmidt über den wahrscheinlich bekanntesten Professor von Facebook, Professor Wuysa.
Wer Sachen sammelt, hat es in der Pandemie leichter gehabt. Meine Nachbarin zum Beispiel sammelt alte Bügeleisen. Ja, alte Bügeleisen. Die hat sie über die ganzen Jahre zusammentragen und während dem Lockdown da wird sie sich einen ganzen Haufen mal da angeschaut haben. Da hat sie was zum Anschauen gehabt mit ihren Bügeleisen da. Naja, zumindest ist ihr nicht langweilig geworden während dem Lockdown, hat sie gesagt, weil sie ihre Bügeleisen hat. Naja, und der Cousin von meinem Mann, der sammelt auch. Der sammelt alte Unterlagen über Baustellen von der Bahn, damit er am Ende von seinem Leben der Bahn mal vorlegen kann, wo sein Lebdach lang all ihre Züge stecken blieben sind, sagt er. Aber der spricht schon zwei andere Sachen an vom Sammeln. Erstens kann man davon fanatisch werden. Und dann noch die Geschichte mit dem Platz, wo tut man die ganzen Dinge bloß hin? Ein Kollege von mir zum Beispiel. Bei dem waren wir mal spontan in seiner Wohnung, weil wir ihn zum Geburtstag haben überraschen wollen. Und wie wir mit der Überraschung so reinkommen, ja, da waren wir selber ganz überrascht. Als wenn eine Bomben eingeschlagen hätte dort. Alles voll mit Büchern, vollgestopft bis unter die Decken. Da muss ich der Boden, schon der Boden durchbogen haben in dem unter seiner Bude. Nein! Und zwischen den Bärchen von den Büchern hat er sich gerade 1-2 Weglein freigeschaufelt gehabt. Und wie wir mit der Überraschung zu ihm reisen, sitzt er ganz hinten in der Ecke. Da hat er gerade noch ein Tischler eingezwickt gehabt. Sitzt er ganz hinten in der Ecke. Unter einer Rapunzel. Und im Unterhemd und schneidet sich ein Brot runter. weil er ansonsten nichts mehr zum Beißen und zum Anziehen gehabt hat. Fralli, einen Anzug für die Erber hat er schon noch gehabt. Drum wäre mir ja auch sonst nie draufgekommen, dass er so arm und so fanatisch ist und privat nichts anderes kennt, wie das Sammeln von seinen Büchern da. Herrgott, was die Leute nicht alles sammeln. Der Professor Wuiser bei uns im Haus ja auch. Und der hat auch gesagt, dass ihm seine Sammlung die Pandemie erleichtert hat. Bloß was der sammelt, das weiß bis heute noch kein Mensch. Nur, dass er sich für seine Sammlung ein zweites Kellerabteil bei uns zugelegt hat. An der ersten Tür hat er ja ein Schild mit der Aufschrift Geheimarchiv Wuiser, / Professor und Akademiker in Rente hängen. Aber drin ist da nichts, so viel wir wissen. Ja, was das ganze Haus bei uns, das ist nur eine Attrappe für die Einbrecher und das war's auch jeder. Na, die eigentliche Sammlung vom Herrn Wuiser ist ja in seinem zweiten Kellerabteil drin. Und das muss riesig sein. Aber da hängt eben ein anderes Schild mit der Aufschrift Vorsicht, Starkstrom. Und dass das keine Attrappen ist, haben wir da gemerkt, wie es letztens bei uns wieder einen Einbrecher gegrillt hat. Schon den zweiten in diesem Monat. Hat gar nicht so schön ausgeschaut, das Ganze. Aber probieren tun sie es halt alleweil wieder, obwohl ich ihnen einen Zettel ins Stiegenhaus gehängt habe. Von Einbruch ist dringend abzusehen. Hilft aber auch nichts. Darum hat der Professor Wuiser auch den Starkstrom noch einmal um 1 hochgedreht. Sicherheitshalber halt. Aber mit seiner Sammlung, sagt er, ist er gut über die Pandemie gekommen. Was? Die Einbrecher? Ja, die nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, auf gar keinen Fall bei der einer Rauchwolken und bei dem Gestank. Das hat bis zu uns in die Wohnungen aufgestunken. Sagen wir alleweil noch zu unserem Enkel. Pass auf, wenn so derb stinkt, dann hat's gerade vom Professor Wuiser einen Einbrecher erwischt. Da brauchst du nichts groß dabei denken.
Da sind wir wieder. Jetzt habe ich hier mal, ich habe den Herrn, das müssen Sie jetzt eigentlich nicht wissen, liebe ZuhörerInnen, aber ich habe den Herrn Eisenbart mal, ups, jetzt ist das hier alles so laut. Ich habe den Herrn Eisenbart mal ein bisschen zurechtgewiesen. Es hat angefangen zu riechen. Er ist ja schon etwas älter und scheint Probleme zu geben. Aber davon eigentlich nichts in der Sendung. Herr Eisenbart, Pandemie und Sammeln,
ja,
das ist ja auch etwas. Ich habe ein paar Artikel gefunden, mehrere,
ja,
wo diverse historische Museen angefangen haben, Artikel zur Pandemie zu sammeln, Herr Eisenbart. Jetzt schon, während ihn quasi noch läuft.
Gut.
Gut.
Weil irgendwann weiß man es nicht mehr.
Ja, man vergisst ja so schnell.
Kollektives Gedächtnis sagt Ihnen auch was.
Ja.
Das ist ja immer das.
Richtig.
Es ist ein bisschen...
Verdrängung ja auch. Ist ja auch
Verdrängung ist auch ist ein Mechanismus im Gehirn.
Und deswegen können Museen ja auch, wir hatten ja vorhin das Problematische zum Thema Ritter von Spix, Museen, die Kolonialgeschichte,
ja,
quasi, sage ich mal, schwierigerweise kolonialistische Raubkunst ausstellen.
Ja.
Gibt's ja auch.
Gibt's auch.
Aber es gibt ja auch
Wird Museen. Manchmal auch zurückgegeben. Jetzt zum Beispiel.
Ja, ist
wird
der Trend jetzt. Ist der Trend.
Mit den Bronze-Statuen, dass die zurückgegeben werden.
Der Trend geht zum Zurückgeben. Aber ja, Museen können ja auch in einer, sag ich mal, kritischen Art und Weise sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen.
Ja.
Ja, geht auch.
Wissen Sie noch, haben Sie mitbekommen mit dem Manuskript von Das Schloss?
Nein, erzählen Sie.
Von Kafka.
Kafka, ja.
Ist nicht fertig geschrieben,
ja,
auch Prozess.
Ja.
Mit dem Prozess ist auch so gewesen. Es war ja, der hat es geschrieben, hatten wir ja vorhin schon, Schreiben als ein Akt des Sammelns.
Ja, richtig.
Aber eben in eine andere Richtung. Und Kafka hat es ja geschrieben,
ja,
im Prozess. Und hat dann zu seinem Freund Max Brod gesagt, soll nicht...
Bitte nicht machen.
Bitte nicht.
Ja. Und was hat Max Brod gemacht?
Du sollst das Gegenteil machen von sammeln, du sollst verbrennen.
Richtig.
Also du sollst vorher sammeln, alle Texte sammeln und dann aber verbrennen. Max Brod hat aber gesagt, mache ich nicht.
Ja.
Ist damit erst nach Israel, ist dann von dort aus in die Schweiz, hat es in ein Bankkonto reingelegt Und dann ist er nach Heidelberg. Und da in Heidelberg war es ganz lang im Literaturinstitut, weiß ich jetzt nicht genau, in Heidelberg. Und da hat dann aber Israel geklagt, weil die gesagt haben, das ist quasi, das gehört zu uns. Und das war dann, die haben auch Recht bekommen.
Haben sie dann bekommen. Und jetzt kann es jeder lesen.
Jetzt kann es jeder lesen, aber vorher in Heidelberg sind auch alle hingegangen, um zu sagen, möchte ich mal mit meinen Fettfingern wenigstens eine Seite anfassen.
Ja, aber da sehen Sie doch, das Sammeln, da was wäre der Welt verloren gegangen, wenn die Kafka-Texte einfach verbrannt worden wären, nicht wahr? Dann hätten Sie ja das Schloss gar nicht lesen können.
Ja, dann hätte man eben was anderes lesen müssen. Das ist schon die Frage, ob das so rechtmäßig war. Ist natürlich, von Max Brod ist es natürlich auch, der hat sich ja auch was dabei gedacht, bestimmt.
Den hätte aber ich gerne mal kennengelernt.
Ist schon auch, muss ich schon sagen, sehr egoistisch auch.
Wieso? Was hat er denn davon gehabt, dass es im Schweizer Archiv lag?
Stellt sich da über die Wünsche von seinem besten Freund. Also ganz ehrlich, für mich ist der ein Schwein.
Aber Herr Eisenbart, das können
ist,
Sie doch so
Also wenn
nicht.
Sie mich fragen, also, das ist menschlich gesehen eine ist, richtige Herr
Eisenbart,
Sau.
Sie
ist
können
das.
Doch nicht einfach jetzt ausfällig werden mitten in der
Live-Sendung. Also so eine Herr Schwein, da würde ich gern mal.
Was?
Er hat sicher sich was dabei gedacht. Und es ist natürlich streitbar. Aber genau. Die Museen kriegen auf jeden Fall die Sachen jetzt zurück und holen sie auch aktiv zurück, weil das... Oh, jetzt geht bei mir das Telefon.
Ja, Eisenbart, wir sind noch immer auf Sendung. Vielleicht sollten wir kurz einen poetischen Ausflug machen.
Es kann sein, dass ich weg muss.
Ach, Eisenbart, Sie sind doch jetzt nicht...
Kann ich da kurz hingehen?
Natürlich können Sie da kurz hingehen.
Einen Moment bitte. Ja, was denn? Nee, das ist jetzt...
Das Sammeln, liebe Zuhörerin, ist so alt wie die Menschheit selber. Und wir sind ja in einer Zeit, in der künstliche Intelligenz auch sich anschickt, uns Menschen zu sammeln. Und unser Freund Merz Mensch hat, wie wir ja schon mehrfach gehört haben, den ein oder den anderen Text aus dem Cyberspace herausgepresst und hat auch dem Computer gesagt, schreib doch mal ein Gedicht zum Thema Sammeln. Wir hatten ja jetzt einen kritischen Text, nicht wahr? Einen allgemeinen Sachtext zum Thema Sammeln über Goethe und das Sammeln. Und es geht auch poetisch. Der Computer kann auch Poesie. Und deswegen hören wir da jetzt ein kleines Gedicht aus dem Computer heraus. Viel Freude.
Wertvolle Schätze.
Die Erinnerungen an Vergangenes.
Ich laufe und laufe und sammle alles ein, was noch zu gebrauchen ist.
Besonders die Dinge, die den anderen nichts mehr bedeuten,
sind für mich der größte Wert.
Was man leider immer wieder feststellen muss.
Denn wenn man sie genommen hat,
dann sieht man, dass ihnen nur noch wenig wert ist.
Das war Merzmensch. Da ist Herr Eisenbart wieder im Raum. Er nimmt jetzt seinen Mantel, Herr Eisenbart? Was war das denn jetzt? Was ist denn das für eine Unart? Also, jetzt hier, Herr Eisenbart. Sie sind hier verpflichtet. Ich habe Ihren Namen. Ich habe Ihren Namen auf einem Dokument.
Nein, das.
Das bindet Sie.
Das bindet Sie.
Nee. Hier, Sie bleiben jetzt hier, sonst reden wir aber noch mal ganz anders.
Ich muss dringend los.
Was haben Sie für einen Korb dabei? Sind da etwa Pilze?
Nein.
Was machen Sie mit dem Ledermann? Herr Eisenbart, jetzt. Sie können doch nicht einfach. Ja, also so geht das. Mir reicht das jetzt.
Ich muss los. Wir sehen uns nächst. Trauern, ne? Tschüss.
Ja. Liebe ZuhörerInnen, liebe Zuhörer, das war Herr Eisenbart, der sich jetzt quasi mit einer Fahne schwenkenderweise hier aus dem Studio heraus. Eine halbe Stunde zu früh und wir haben nur noch wenige Beiträge. Und das lässt mich mal wieder in der Position sein, der Referendarin, der Referierenden. Nicht wahr? Ich darf Ihnen jetzt noch was zum Thema Sammeln erzählen. Nicht wahr? Dadurch, dass jetzt Herr Eisenbart, dem ich noch ein Hühnchen rupfen werde, jetzt hier verschwunden ist, bleibt mir die Gelegenheit, noch etwas tiefer einzusteigen in das Thema, ohne lästige Unterbrechungen. Jetzt werde ich mal kurz gucken. Ja, wir können uns ein bisschen in die Philosophie hineinflüchten. Wenn gute Freunde einfach, sag ich mal, sich verabschieden aus dem Leben, dann tut man gut, ein bisschen Philosophie zu praktizieren. Nicht wahr? Also man kann zum Beispiel, wenn man jetzt möchte und einen Sinn dafür hat, kann man zum Beispiel meditieren und damit loslassen, was ja das Gegenteil von Sammeln ist, nicht wahr? Also Meditation bedeutet ja alles von sich zu werfen, gedanklich, aber auch materiell, nicht wahr? Wie Siddhartha von Hesse zum Beispiel, wo der junge Mann auszieht und sich auch auszieht und dann eine gewisse Reinigung erfährt, nicht wahr? Das fällt mir gerade ein, ja. Oder aber auch Walter Benjamin, nicht wahr? Und einer unserer Lieblingsphilosophen hier hat immer wieder ein lustiges Stell dich ein, denn Walter Benjamin hat viel gut gedacht und hat sich als Perlentaucher verstanden, also als Sammler. Und hat quasi, für ihn war das Sammeln, laut seiner eigenen Aussage, der Versuch, das Irrationale und die Unüberschaubarkeit einer dinglichen Welt zu überwinden. Ich weiß, also da hatten wir schon wieder das ordnende Element von Benjamin, ich war ein Sammler, der quasi Sammeln als Zitat praktisches Erinnern, weil jeden Gegenstand auch Geschichte steckt. Das hatten wir gerade. Also Gegenstände können Geschichten erzählen, können Erinnerungskultur sein. Ja. Oder auch, das ist jetzt nicht Philosophie, aber Soziologie, aber sei's drum, Herr Eisenbart ist ja nicht da. Max Weber, der berühmte Soziologe, der die protestantische Ethik erfunden hat, schreibt da drin, dass das Anhäufen von materiellen Gütern auch ein Indikator früher war, ob einem Gott, also dieser Mann mit dem Bart, ob der einem gemocht hat früher, nicht wahr? Deswegen sind ja auch Protestanten, Leute, die zum Beispiel nach Amerika emigriert sind, ja auch von einer gewissen Ich-will-haben-Mentalität geprägt sind. Und was du hast, sagt, ob du was wert bist, nicht wahr? Das sagt Max Ernst in seiner protestantischen Ethik. Ich habe eine sehr interessante, mir sehr gut gefallen wollende Definition gefunden von Christoph Pomian. Der sagt als Definition, eine Sammlung ist jene Zusammenstellung natürlicher oder künstlicher Gegenstände, die zeitweise oder endgültig aus dem Kreislauf ökonomischer Aktivitäten herausgehalten werden, und zwar an einem abgeschlossenen, eigens zu diesem Zweck eingerichteten Ort, an dem die Gegenstände ausgestellt werden und angesehen werden können. Jetzt machen wir uns darüber mal Gedanken. Also man kann das Sammeln definieren als eine Praktik, die Gegenstände aus dem ökonomischen Kreislauf herauslösen. Heizkörper sammeln, als Beispiel nur. Also historische Heizkörper sammeln Sie in Ihrer Scheune. Dann haben Sie da den Ort, an dem Sie ausgestellt sind. Aber Sie können auch nicht mehr verkauft und gehandelt werden. Das heißt, wenn Ihre Heizkörper mehr wert werden, dann liegt das daran, dass alle HeizkörpersammlerInnen die Heizkörper nicht mehr verkaufen wollen. Und dadurch gibt es weniger Angebot und dadurch steigt der Preis. Nicht wahr? Ganz einfache Ökonomie. Wir hören noch einen Text von Margret Bärnreuther, die uns auch über dieses, nostalgische Sammeln von Medien berichtet. Also eine Art der Erinnerungskultur auch, eine persönliche Erinnerungskultur. Wir hatten es vorhin von TKKG, von Benjamin Blümchen, nicht wahr? Der große Denker, Captain Blaubeer als Beispiel auch, der auch in Heidelberg studiert hat, hat er gesagt. Und Margret Bärnreuther teilt uns mit, was sie so sammelt. Viel Spaß.
Du hast gerade 69 Euro für eine Platte ausgegeben. Also nicht mal eine Platte, sondern eine Single, weil es geht ja nur um dieses eine Lied. Ich dachte, du musst jetzt mal ein bisschen auf dein Geld aufpassen. Wegen Corona. Ich meine, harte Zeiten. Was ist denn jetzt das mit dem Lied? Spiel mal vor. Ja, schick mir mal den Link. Ach, also ich weiß ja nicht, ja. Das ist jetzt, finde ich, kein Wocheneinkauf wert. Also, da würde ich doch den Kindern vielleicht das nächste Mal lieber sowas wie ein neue Sandalen kaufen. Ich meine, der Sommer, der hat doch gerade erst angefangen. Und deine Stereoanlage, die ist doch eh voll im Arsch. Du kannst also nicht mal ordentlich aufdrehen daheim. Ja, schön, wenn deine Nachbarn da nicht so traurig drüber sind. Ich meine, ich kapiere einfach nicht, warum du das Lied nicht einfach streamst. Du hast mir doch gerade eben den Link geschickt. Also, für mich ist das rausgeschmissenes Geld. Ich würde das Ding zurückschicken. Ja, sag mal, wie sieht das denn schon wieder aus? Du hast die noch keine 24 Stunden und dann sieht die Platte so aus? Also, Mint kannst du knicken. Du wirst die noch nicht mal mehr als very good los. Warum willst du die denn überhaupt nicht zurückschicken? Ja, erzähl mal von deinem Plan. Deswegen hast du die Platte gekauft? Kann ich dir gleich sagen, klappt nicht. Das hat doch noch nie geklappt. Ich meine, wäre ja was anderes, wenn du dir das Lied selber drauf schaffst und es auf der Bühne oder unter seinem Fenster performst. Das wäre ein Zeichen, aber so? Wie soll er das denn schnallen? Und dass du ihn meinst. Du hast jetzt 69 Euro ausgegeben, weil du dir ernsthaft ausmalst, dass du bei der nächsten Gelegenheit das Lied auf den Plattenteller legst und wie durch Zauberhand weiß der sofort alles. Meine Güte, bist du bescheuert. Und was machst du, wenn er nicht kommt? Immer einpacken? Und dann weiß ich schon, wie das Ding in ein paar Wochen aussieht. Wieso passt du eigentlich nicht besser auf deine Platten auf? Hier zum Beispiel, was ist es? Ich meine, das ist echt traurig. Ich meine, das ist echt traurig zu sehen. Aber viel trauriger ist, dass du immer denkst, dass es irgendjemanden interessiert. Ja, sorry, das war jetzt hart, aber du musst echt an dir arbeiten. Also wirklich, wirklich an allem. Du kannst doch so nicht weitermachen. Ich meine, machst du denn dann auch mal was Schönes? Also mal Yoga oder ein ausgiebiges Bad? Ja, stimmt schon. Musik hören ist schon was für sich selber machen, aber nicht, wenn du die ganze Zeit darüber nachdenkst, wie du andere damit beeindrucken kannst. Dann ist es ja wohl weniger, was du für dich machst, wenn du Lieder für andere aussuchst und sammelst. Hast du halt nicht gelernt, mal bei dir zu bleiben. Ich mach dir keinen Vorwurf. Ich sag nur, das ist mal was, was du echt angehen solltest.
Jetzt anrufen bringt nichts, denn ich schalte sie einfach stumm. Ich sehe hier eine Lampe, wenn das Telefon klingelt und die macht mich nervös, aber es hilft nichts. Ich werde das gekonnt professionell ignorieren und kein Wort darüber verlieren. Wir wollten unseren Listikel weiterschreiben, nicht wahr? Also der Artikel für unsere neue, junge, frische Webseite mit Artikeln und Bass und Feed. Und Füßen und auf der Nummer 8 findet sich der Punkt, wenn Sie eine eigene Sendung auf Radio Z haben, dann sollten Sie bis zum Ende bleiben und nicht einfach aus dem Studio stürmen, ohne Grund. Das Internet ist auch eine Art des Sammelns, nicht wahr? Dort wird Information gesammelt, dort werden digitale Güter gesammelt, nicht wahr? Also wenn Sie ein Bild ins Internet hineinstellen, dann können Sie das natürlich kopieren, dann können Sie es auf Ihren Computer herunterziehen. Dadurch können Sie auch eine eigene digitale Sammlung anlegen auf Ihrer Festplatte. Das ist eine ganz andere Art des Sammelns. Denn normalerweise, wenn Sie etwas sammeln, zum Beispiel einen Schlumpf, dann ist dieser Schlumpf weg vom Markt. Das hatten wir gerade mit der ökonomischen Kreislauf. Man nimmt beim Sammeln etwas aus dem Kreislauf heraus. Aber im Internet sind die Regeln anders, nicht wahr? Dort kann man etwas kopieren und sich auf die Festplatte speichern. Dann ist es zu Hause auf der eigenen Platte. Aber es ist auch noch auf der Platte des anderen. Und diese Umkehrung des Mechanismus erzeugt eine ganz neue Art des Sammelns, nicht wahr? Sie können, wenn Sie eine Festplatte haben, sich die schönsten Kunstwerke einfach darauf speichern und jederzeit angucken. Und es kostet nichts. Und wenn Sie es privat machen, ist das auch absolut legal. Und da wachsen ja ganz neue Fragen heraus. Wir hatten das schon einmal, das Thema digitale Kunst verkaufen hatten wir. Ist jetzt wieder ganz heiß. Wenn Sie zum Beispiel Schuhe kaufen, sind oft digitale Sachen dabei, sogenannte NFTs. Der macht Adidas den Schuh auf und legt ein digitales Kunstwerk rein. Und dann haben sie das immer dabei. Und es ist halt jetzt quasi die Frage der Fragen. Walter Benjamin würde quasi fragen, was ist die Aura von einer Bilddatei? Woraufhin jetzt Leute sagen können, ja, das hat 5 Editionen. Gibt es 5 Ausgaben von, und wenn die weg sind, sind sie weg. Dann sind die gesammelt und dann sind sie aus dem ökonomischen Kreislauf herausgenommen, und dann können sie das Bild zwar noch kopieren, aber das sind dann nicht die Originale. Das Telefon hört einfach nicht auf zu klingeln. Das ist fast schon eine existenzielle Problematik jetzt für mich. Wenn das Telefon klingelt, dann machen sie mich unruhig, und ich bitte sie jetzt aufzuhören anzurufen. Jetzt klingelt das schon wieder. Gut, dass wir im Radio eine sogenannte Lichtsignalklingel haben und keine herkömmliche Klingel. Hier ringelt das Telefon nicht, sondern es gibt ein gelbes Licht, was an der Decke hängt und was mir anzeigt, dass angerufen wird. Und diese gelbe Lampe hört nicht auf zu. Jetzt ist eine Ruhe. Für meinen Seelenfrieden auch wichtig. Die Renaissance war eine Zeit des Sammelns. Das neue sich formierende Bürgertum hat angefangen, Gegenstände zu sammeln. Und während früher, vor der Renaissance, es eher üblich war, dass man sakrale Gegenstände wie Reliquien gesammelt hat oder Kunstwerke, die den Herrgott huldigen sollen, hat sich in der Renaissance plötzlich ein ganz neuer Sammeltrieb ausgerichtet. Es gab sogenannte Wunderkammern. Man hat sich plötzlich interessiert für Gegenstände, die man nicht versteht. Ein gewisser Wissensdurst steckt damit drin, aber auch eine gewisse Planlosigkeit. Denn dann wurden Schmetterlinge zum Beispiel neben Traktoren aufgestellt. Die passen nicht zusammen. Wir hatten ja vorhin, Sammeln ist auch Erzählen. Es gibt eine Geschichte in einer Sammlung, und die Renaissance-Menschen haben das nicht verstanden. Die hatten aber auch noch nicht Wikipedia. Und von dort ausgehend mit den Wunderkammern haben sich dann auch dann später, als die Fürsten dann plötzlich so viel Sammlung hatten, dass sie gar nicht mehr wussten, wohin damit, haben die angefangen, das dann öffentlich zugänglich zu machen. Und daraus haben sich die ersten Museen entwickelt. Und wenn Sie jetzt hier anrufen, dann können Sie auch genauso gut in ein Museum gehen und dort anrufen. Vielleicht nehmen die ab, denn ich kann nicht abnehmen. Ich bin hier in der Moderation. 2 Minuten muss ich noch reden. Einen Witz könnte ich erzählen. Ich weiß sehr viele Witze. Ich bin ausgezeichnete Witzeerzählerin, aber ich habe keine Lust, weil Herr Eisenbart hat mir die Stimmung nun endgültig verhagelt. So, jetzt sind es nur noch 1,5 Minuten und jetzt rufen Sie schon wieder an. Ich könnte abnehmen, ne? Dann stehen Sie aber lustig da, weil Sie dann plötzlich in der falschen Sendung sind. Sie wollen ja eigentlich in die Strafzeit rein. Na gut, ich starte jetzt mal den Text, und dann haben Sie es auch geschafft. Und dann sehen wir uns in einem Monat wieder, im 4. Sonntag im Monat von 16 bis 18 Uhr Literatur auf Radio Z, Eisenbart und Meisendraht, das Magazin für Eigenart. Und dann schauen wir mal, ob Herr Eisenbart, wie der sich da wieder rausreden kann. Das Schwein.
Bis heute mache ich das jeden Tag. Wenn ich eine tote Fliege liegen sehe, hebe ich sie vorsichtig auf. lege sie zu den anderen auf das kleine Häuflein. In jedem Zimmer habe ich so ein Häuflein, in der windstillen Ecke natürlich. Die toten Fliegen sind so leicht, der leiseste Luftzug wirbelt sie davon. Noch immer, nach so vielen Jahren, bin ich bei jeder einzelnen toten Fliege erstaunt, wie schwerelos sie ist, wie trocken, wie zerbrechlich. Unser Kaiser war damals viel weiter, im Erkennen, im Verstehen und im Nutzen. Und überhaupt, er wusste lange vor allen anderen, dass im Gesummen der Fliegen die Wahrheit steckt. Er näherte seine Unfehlbarkeit mit der Weisheit der Fliegen. Der Weisheit der dicken, schwarzen Fliegen wohlgemerkt. Der dicken, schwarzen Fliegen, deren Flügel so blau samten schimmern. Der dicken, schwarzen Fliegen mit diesen grünlich glänzenden Facettenaugen. Der dicken, schwarzen Fliegen, die irgendwann ohne Vorwarnung aufhören zu summen. Und zu fliegen und gegen die Fensterscheibe zu dotzen. Dotz, dotz, dotz. Sondern tot aus der Luft fallen. Und noch während des Fallens auf die Erde so trocken wie Staub und so leicht wie Spinnengespinst werden. Meine Aufgabe war, die verbrauchten Fliegen, die rings um den Kaiser auf dem Boden lagen, aufzusammeln und im Saal der verbrauchten Gedanken zu verwahren. Wie die Verpackungen guter Ideen, die man vielleicht noch einmal benutzen kann. Weihnachten, Geburtstagsgeschenk und so. Ich brachte sie in den riesigen Saal, ganz mit weißem Marmor ausgekleidet, ohne Fenster, nur eine einzige Tür. Von der Decke blickte ein gewaltiges Facettenauge, das ich selbst dorthin gemalt hatte, auf die winzigen Körper herab und bewachte sie. Kein Luftzug störte die Ruhe der leeren Hüllen. Oft lagen am Morgen, wenn der Kaiser bis tief in die Nacht über schwierigsten Fragen gegrübelt hatte, um seinen schlafenden Körper, in etlichen spitzkegeligen Haufen die verbrauchten Stuben fliegen. Wie die Patronenhülsen um ein Maschinengewehr, das bis zum Sonnenaufgang in einen dunklen Wald gefeuert hat. Ich sammelte vorsichtig die leeren Hülsen ein, stets darauf bedacht, seine Majestät nicht zu wecken. Nach getaner Arbeit stand ich da, betrachtete unseren gottgleichen Herrscher und lächelte, denn ich konnte ihm vertrauen. Er schöpfte seine Weisheit aus dem Gesumme der Fliegen. Wie hätte der Erleuchtete da je in die Irre gehen können? Je in die Irre gehen. Doch nur, wie hätte es anders? Eines Tages, als ich meinen schlafenden Kaiser betrachtete, sah er nicht aus wie sonst. Kein summender Atem entwich mehr seinem Munde, der ausgetrocknet war, die Lippen rissig. Eine Fliege saß auf seinem Augenlid, kletterte wie auf einer Sprossenwand über die Wimpern, zwischen denen ein halb geöffnetes, totenstarres Auge hervorlinste. Ich war es, der des Kaisers Leichnam fand und das ganze riesig weite Land in abgrundtiefe Trauer stürzte. So jedenfalls hätte ich es mir gewünscht. Die meisten Menschen aber haben leider gar keine Ahnung von der Existenz ihres Kaisers. Sie verabscheuen Fliegen, glauben, eigene Gedanken zu haben und wählen mit der Hand in der Luft, wenn sie das Gesumme des Geistes im Ohr bemerken, anstatt aufmerksam hinzuhören, was er ihnen verraten möchte. Und jetzt? Ich sammle weiter unermüdlich die Hüllen vergangener Gedanken. Es ist wie beim Pilzesuchen. Siehst du einen, siehst du alle. Sie liegen überall herum, vor den Kneipen und Wirtshäusern, in den Straßen, in den U-Bahnen und Bussen, in Pausenhöfen und Konferenzsälen, in der Messe, im Rathaus, im Fußballstadion, in der Bibliothek. Ich schaffe von überall tote Fliegen nach Hause, wo sie inzwischen sämtliche Fenster, Simse und Regalbretter bedecken, den Keller verstopfen und die Badewanne blockieren. Ich werde weitermachen bis zu dem Tag, an dem die Masse eine kritische Grenze überschreitet. Dann wird der blausamten, schimmernde Berg unter seinem eigenen Gewicht in sich zusammenbrechen und mit einer gewaltigen Supernova das bisher denkbare Universum sprengen. Eine neue Zeit wird beginnen, denn wir werden unsere Welt neu denken und gut daran tun, auf die Fliegen zu hören.
Ja, sag mal, das gibt's doch nicht. So geht denn das nicht? Na, probier's noch mal. Jetzt gehen Sie doch hin, Frau Meisendraht. Das gibt's doch nicht. Sie sind doch noch auf Sendung. Jetzt nicht aufgeben, Hartmut. Was soll das denn? Jetzt gehen Sie doch ans Telefon. Frau Meisendraht.